Er war Leiter einer Religionsgemeinschaft mit festen Überzeugungen und doch lebenslang auf der Suche. Benedikt XVI. Keiner kann sagen, er besitze die Wahrheit, erklärte er. Ungewöhnliche Töne für einen Papst. Er verkündete Gott und suchte gleichzeitig nach ihm. Eine Suche, der wir mehrere Bücher über Jesus von Nazareth verdanken. Sie sind wohl die bemerkenswerte Hinterlassenschaft des deutschen Pontifikats. Und eine, die seine Nachfolger so schnell nicht nachmachen dürften. Das erste Mal spricht Josef Ratzinger 2002 in einem Interview mit Radio Vatikan von seinem Projekt, ein Buch über Jesus zu schreiben. Er ist damals 75 Jahre alt, Kardinal, Chef der römischen Glaubenskongregation. Und er rechnet damit, in 5 Jahren in Ruhestand zu gehen. Dafür will er sich nicht zu viel vornehmen.
Was mir aber besonders am Herzen läge, wäre noch ein Buch über Jesus Christus zu schreiben. Wenn mir das geschenkt würde, wäre das sozusagen der Wunsch, den ich vor allem trage. Und damit verbindet sich halt der Wunsch, dass ich genügend Zeit und Freiheit finde, um das zustande zu bringen.
Josef Ratzinger ist, so wird er es selbst später einmal formulieren, zu seinem Jesusbuch lange innerlich unterwegs gewesen. Ihm steht ein Bild Jesu Christi vor Augen, wie er als Mensch auf Erden lebte, aber ganz Mensch, doch zugleich Gott zu den Menschen trug, mit dem er als Sohn eins war. So wurde durch den Menschen Jesus Gott und von Gott her das Bild des rechten Menschen sichtbar. Seit den 50er Jahren allerdings habe es eine Reihe von Jesus-Rekonstruktionen gegeben, durch die der Riss zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des Glaubens immer tiefer wurde. Beides brach zusehends auseinander.
Christus wird auf Jesus reduziert, auf einen beispielhaften Menschen, über den dann wieder die Ideen sehr unterschiedlich sind. Und die Gottesfrage weitgehend beiseite geschoben. Es bleiben menschliche Vorbilder, bis zu Gott sozusagen reicht es gar nicht hin, sodass heute die Frage viel mehr geworden ist, gibt es doch mehr? Ist dieser Jesus mehr als irgendeines der Vorbilder, die es einmal gegeben hat? Und erreichen wir in ihm sozusagen wirklich Gott? Und nur wenn wir auf diese Fragen antworten, können wir die Herausforderung bestehen, die in der Gegenwart liegt.
Im April 2005 wird Ratzinger zum Papst gewählt, Benedikt XVI. Sein Jesusbuch ist da schon weitgehend fertig geschrieben, das erste zumindest. Denn das Projekt wächst an, mindestens 3 Bände wird er brauchen. Im März 2007 veröffentlicht der Papst seinen ersten Band, Jesus von Nazareth, von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung. Er wartet nicht, bis er alles fertig geschrieben hat, da ich nicht weiß, wie lange mir noch Zeit und Kraft geschenkt sein werden, wie er formuliert. Der Autorenname ist ein doppelter, Josef Ratzinger, Benedikt XVI.
Also das Besondere ist zunächst mal, dass ein Papst ein wissenschaftliches Jesusbuch schreibt. Das hat es in der Geschichte noch nie gegeben.
So reagiert damals zusammen mit vielen anderen der Bochumer Neutestamentler Thomas Söding.
Man muss sich vorstellen, nach traditioneller Auffassung ist der Papst der Stellvertreter Christi auf Erden. Und er schreibt über Jesus und formuliert kein Dogma, sondern sagt, lest das kritisch, diskutiert das. Das halte ich für revolutionär.
Gewiss brauche ich nicht eigens zu sagen, dass dieses Buch in keiner Weise ein lehramtlicher Akt ist, sondern einzig Ausdruck meines persönlichen Suchens nach dem Angesicht des Herrn, so Ratzinger Benedikt im Vorwort des ersten Bandes. Es steht daher jedem frei, mir zu widersprechen. Ich bitte die Leserinnen und Leser nur um jenen Vorschuss an Sympathie, ohne den es kein Verstehen gibt.
Das Buch ist für alle irgendwie Interessierten in einer leichten, klaren, sehr gut verständlichen Sprache verfasst, sodass man das auch ohne Vorkenntnisse lesen kann. Und was er jetzt braucht, sind möglichst viele intelligente und kritische Leser, die jetzt nicht vor Ehrfurcht in die Knie gehen, sondern das Gesprächsangebot ernst nehmen. Der Papst hat das ja nicht geschrieben, um jetzt zu sagen, hier ist der Weisheit letzter Schluss und ab jetzt wird keine Jesusforschung mehr getrieben. Das wird sozusagen weitergehen. Und solche Leser wünsche ich mir im Grunde auch, die sich vom Papst in dieses Gespräch mit Jesus reinziehen lassen.
Das erste Jesusbuch wird ein Bestseller. Faszinierend, urteilt der Jesuitenkardinal Martini. Bewundernswert, dass der Papst sich das als Nicht-Exeget zutraut. Der Theologe auf dem Stuhl des Petrus versucht, die historisch-kritische Bibelauslegung ernst zu nehmen, aber auch die sogenannte kanonische Exegese zu ihrem Recht kommen zu lassen. Sein Argument: Der Jesus, von dem die Evangelien erzählen, ist der Jesus des Glaubens. Man kann also, wenn man nach diesem Jesus fragt, den Glauben nicht einfach außer Acht lassen. Auch der Wiener Kardinal Christoph Schönborn, der den Band der internationalen Presse vorstellt, sagt das so: Jesus von Nazareth ist zuallererst das Werk eines Glaubenden.
Dass dieser Glaubende auch ein großer Theologe ist, dass er lange Jahre Präfekt der Glaubenskongregation und dass er jetzt der Bischof von Rom und der Nachfolger des Petrus ist, das spielt natürlich alles mit hinein in dieses Buch, aber es ist zuerst das ganz persönliche Hinschauen des Christen Josef Ratzinger auf seinen Herrn, auf Jesus.
Es ist vor allem ein jüdischer Rabbiner, mit dem der Papst, überraschend genug, in einen inneren Dialog über Gott tritt und darüber, wer Jesus war. Jesus war selbst die Tora, so entwickelt es Benedikt der 16. Und wenn man fragt, was Jesus eigentlich gebracht habe, dann sei die Antwort ganz einfach: Gott. Er hat Gott gebracht. Nun erkennen wir sein Antlitz, nun können wir ihn anrufen. Heimliche Achse des ersten Jesus-Buches, die Bergpredigt. In den Seligpreisungen der Armen, der Sanftmütigen und so weiter erkennt Ratzinger Benedikt ein verhülltes Selbstporträt Jesu.
Er ist der Gewaltlose, der Friedensstifter, der Arme und so weiter. Wenn man also von der Biografie Christi, sozusagen die Bergpredigt, liest, dann sieht man, dass es gar nicht so sehr auf die Einzelheiten ankommt. Jeder kann nur einen Teil verwirklichen. Das Prinzip darin ist dieses, eben Christus nahe zu kommen und in seinem Leben die Gemeinschaft mit Christus neu auszudrücken und sich davon in seinem Leben führen und bestimmen zu lassen.
4 Jahre später veröffentlicht Papst Benedikt den 2. Teil der Jesus-Trilogie, vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung. Darin kann er schon auf eine lebhafte Debatte zu seinem ersten Band zurückblicken. Dankbar nehme ich auch zur Kenntnis, dass die Diskussion über Methode und Hermeneutik der Exegese, über Exegese als historische und zugleich als auch theologische Disziplin, trotz mancher Sperren neuen Schritten gegenüber an Lebhaftigkeit zunimmt. Der Papst präzisiert noch einmal, dass ich kein Leben Jesu schreiben wollte und auch keine Christologie von oben. Gestalt und Botschaft Jesu wolle er zeichnen. Ein wenig übertreibend könnte man sagen, ich wollte den realen Jesus finden, von dem aus so etwas wie eine Christologie von unten überhaupt möglich wird.
Der Papst geht nun der Frage nach, was Jesus Christus für uns bedeutet, was sein Tod und seine Auferstehung bedeuten und welches nun tatsächlich die große Verheißung für uns ist, dass Jesus Christus der Erlöser, der Retter ist.
Das sagt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch.
Das Buch hat natürlich den großen Vorteil, dass es in deutscher Sprache konzipiert ist und wir damit die Originalsprache des Heiligen Vaters selber haben. Und er ist der, der nun den Leser einlädt, mitzugehen durch die Art und Weise, wie er Fragen stellt, durch die Art und Weise, wie er das beantwortet und wie er den Leser mit einbezieht in deine ganzen Überlegungen. Und es ist so schön, ihm auf diese Weise folgen zu können. Man spürt, woraus Papst Benedikt lebt, was Jesus Christus für ihn bedeutet. Und dieses Feuer kann auf den Leser überspringen.
Auch das 2. Jesus-Buch, ein Bestseller. Auch wenn man sich an den bücherschreibenden Papst mittlerweile etwas mehr gewöhnt hat. Besonders aufmerksam wird zur Kenntnis genommen, dass Ratzinger Benedikt deutlich die These zurückweist, die Juden seien schuld am Tode Jesu. Thomas Söding.
Der Papst lässt sich hier erfreulich intensiv auch auf die Debatten der historisch-kritischen Exegese ein. Das ist ja eigentlich eine ganz, ganz lange Bewegung, dass man diese Kollektivschuld-These hinter sich lässt. Das Zweite Vatikanische Konzil hat sich da ja auch ganz einschlägig geäußert. Und es waren eben halt bibelwissenschaftliche Gründe zu einem guten Teil, die zu diesem Wechsel geführt haben. Ich finde das ganz hervorragend, dass der Papst sozusagen klar macht, es waren natürlich nicht einfach die Juden, es waren die hohen Priester. Ich meine, die wird man nicht davon ausnehmen können. Also das ist historisch alles glasklar und hilft natürlich enorm in dem jüdisch-christlichen Gespräch.
Über die Auferstehung Jesu schreibt der Papst: Jesus ist nicht in ein normales Menschenleben dieser Welt zurückgekehrt wie Lazarus und die anderen von Jesus auferweckten Toten. Er ist in ein anderes, neues Leben hinausgetreten, in die Weite Gottes. Der Autor betont in direktem Widerspruch etwa zum evangelischen Theologen Gerd Lüdemann, dass die Auferstehung für die Jünger so real war wie das Kreuz. Keine wiederbelebte Leiche, sondern ein von Gott her neu und für immer Lebender. Das Jesusprojekt Benedikts ist alles auf einmal. Bekenntnis des Glaubens, theologische Detailarbeit, Einladung zum Gespräch. Noch einmal Kardinal Schönborn.
Er hat sich auch als Professor, wo ich ihn schon erlebt habe, immer als sehr debattenfreudig gezeigt. Er hat ein ganz großes Vertrauen in die Kraft der Argumente. Darum lässt er sich auch gründlich ein auf die historische Kritik an Jesus. Stimmt das überhaupt, was man da in der Bibel über ihn erzählt? Sind das nicht fromme Märchen? Ist das nicht Pfaffenlug und Kirchenschwindel? Muss man das nicht alles enthüllen, wie das gewisse Autoren mit großem finanziellen Erfolg machen? Da stellt er sich ganz ungeniert der strengen, strikten Argumentation. Das ersetzt nicht den Glauben, aber es zeigt zumindest eines für ihn: ganz nebulos ist das Bild dieses Jesus nicht, wie es in den Evangelien steht. Das ist sehr glaubwürdig.
Und Ende 2012 dann, passend zur Adventszeit, der dritte Band, deutlich dünner als die anderen, Prolog betitelt. Eine Reflexion über die Kindheitsgeschichte der Evangelien, bei der der Autor einmal, als es um die Jungfräulichkeit Mariens geht, sogar seinem geliebten heiligen Augustinus von Hippo widerspricht und offen zugibt, er könne sich Mariens Frage an den Engel in Nazareth, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne, schlichtweg nicht erklären, rätselhaft. Es ist für den Leser anrührend, wie behutsam dieser alte Papst sich mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigt. Einige Exegeten allerdings ziehen die Stirn kraus, ihnen sind die Literaturangaben hinten im Buch zu dürftig und der Papst dem Bibeltext gegenüber nicht kritisch genug. Kardinal Gianfranco Ravasi, Leiter des päpstlichen Kulturrates, stellt Benedikts Buch vor und betont, es sei im Gegensatz zu vielen unlesbaren theologischen Büchern allgemein verständlich.
Il Papa comincia proprio con una voce che viene dall'ultima sala.
Der Papst beginnt mit einer Szene, die in der Geschichte Jesu eher am Ende steht. Pontius Pilatus fragt ihn, woher kommst du? Diese Frage ist quasi die Essenz des ganzen neuen Bandes. Sie wird im übertragenen Sinn zu einer symbolischen, sehr bedeutsamen Frage. Was ist der Ursprung Christus? Und zwar jenseits des historischen Wissens. Es ist eine sehr tiefgehende Frage und auf diese will das Buch antworten, so der Papst.
Questo libro vuole rispondere a questa domanda.
Woher kommst du, Jesus? Wer bist du? Wer ist Gott? Diese Fragen treiben Josef Ratzinger, Benedikt XVI., sein Leben lang um. Dabei sucht er besonders hartnäckig das Gespräch mit Nichtglaubenden, mit Zweiflern. Vorhof der Völker heißt eine Vatikaninitiative, die auf seine Anregung hin das Gespräch mit Intellektuellen in West und Ost sucht. Sie startet 2011 in Paris, der Hauptstadt des Laizismus. Mit dieser Initiative und in vielen Ansprachen und Begegnungen gibt Benedikt den Denkern unserer Zeit zu bedenken. An Gott zu glauben ist vernünftig.
Gott ist nicht etwas Widersinniges, das der Vernunft entgegensteht.
Natürlich, es stimme schon. Gott sei ein Geheimnis und in diesem Sinne dunkel.
So wie in die Sonne zu schauen zunächst nur Dunkelheit zeigt. Aber ein Geheimnis, das nicht irrational ist, sondern Überfülle an Sinn und Wahrheit, die eigentliche Quelle des Lichts.
Das Geheimnis Gottes kann also der Vernunft zunächst einmal dunkel erscheinen, so formulierte es Benedikt XVI.
Aber der Glaube gibt uns gleichsam sozusagen die Sehfähigkeit, sein Licht zu ertragen, es gebrochen in der Geschichte Gottes mit uns, dann als das wahre Licht zu erkennen.
Gott selbst sei dem Menschen nahe gekommen und habe sich auf seine Maßstäbe eingelassen. Er erleuchte mit seiner Gnade die Vernunft.
Glaube, um überhaupt verstehen zu können, verstehe, um zu glauben, hat der heilige Augustinus aus der Erfahrung seines eigenen kurvenreichen Lebensweges gesagt. Er bezeugt einen Glauben, der die Vernunft öffnet und nicht tötet.
Hier rühren wir an das wohl wichtigste Anliegen dieses Papstes, dieses Denkers. Vernunft und Glauben, sie seien beide zusammen Bedingungen für das Verstehen von Gottes Wort und für das Verstehen unserer selbst. Dass die Vernunft über die Schöpfung bis zur Gotteserkenntnis aufsteigen könne, habe auch das erste Vatikanische Konzil schon betont.
Jedenfalls stehen so auch Wissenschaft und Glaube nicht im Gegensatz zueinander, sondern sind aufeinander verwiesen. Wissenschaft erweitert die Vernunft, hilft uns, die Welt zu erkennen, zu verstehen. Aber der Glaube gibt uns die Maßstäbe der Menschlichkeit, des Menschseins und so die Pathologien der Wissenschaft überwindet, die ihrerseits die Pathologien der Religion überwinden kann.
Fazit des Papstes:
Beide gehören zusammen als gemeinsamer Weg zum Licht Gottes, das er uns in der Offenbarung aufgetan hat.
Diesen Weg hat Benedikt XVI. Der Kirche gewiesen, aber auch generell den Menschen unserer Zeit, gerade auch den Nichtglaubenden. Auf diesen Weg hat er sich selbst gemacht. Die Suche dieses gewesenen Papstes ist auch mit seinem Rücktritt noch nicht an ihr Ende gekommen.